der eine Punkt, dass wir alle gemeinsame Werte im Wort Gottes haben. Sein Wort ist die Wahrheit. Dann der zweite Punkt war gemeinsame Aktivitäten durch die Gemeinschaft, die wir haben als Familie Gottes. Und der dritte Punkt, den er dann in der Andacht gemacht hat, war eine gemeinsame starke Bindung zu seinem Sohn. Also diese Verbindung zu ihm als Vater, also wir sind Söhne und Töchter, und zu Jesus als Geschwister dann. So, danach in den Gruppen, wo wir uns ausgetauscht haben, haben wir uns auch ausgetauscht, was das Thema bei uns anspricht, also was es auslöst bei uns. Und ich habe dann in den Tagen danach festgestellt, dass das, was bei mir rausgekommen ist, ist, ja, also Familie, das ist das Erste, was rauskam, ist der Ort, wo ich ständig auf der Hut sein muss, wo ich nicht entspannen kann, wo ich am wenigsten so sein kann, wie ich wirklich bin. Das gilt in erster Linie für die Familie, die ich am häufigsten erlebe. Das ist die Familie, wo ich zurzeit lebe, die von mir gegründete Familie sozusagen. Und wo bei mir erstmal die Gefühle hochkamen, ja, immer ein Auge auf die Kinder haben und nachdenken irgendwie, was geistlich oder körperlich und so weiter gut für sie ist. Planen, vorschlagen, aktiv sein, also wenig Platz für ausgelassene Zeiten, die man genießen kann. Es kam aber auch für die geistliche Familie, kamen einige Sachen hoch, wo ich dachte, ja, da muss ich immer auf der Suche nach Sünde sein, irgendwie nachgucken, was ist in meinem Herzen nicht in Ordnung, das wieder gerade rücken, schauen, ob ich in anderen, irgendwie in anderen Herzen was los ist, dann empfindlich darüber sein und wenn ich was sehe, das auch einfach nicht, ach, ist ja gut so, so sein lassen, sondern auch irgendwie ansprechen, besprechen, regeln. Und im Grunde im Hinterkopf immer das Richtige tun. Ja? Und dann noch dazu den Druck, ja, und die Leute da draußen sind verloren und ich muss ja die Botschaft predigen. Und das auch wieder irgendwie wenig ausgelastete Zeiten, die man genießen kann. Parallel dazu kam aber auch ein Idealbild von Familie hoch, irgendwie, wo ich denke, also wenn ich aber einfach losgelöst von den Erfahrungen, sage ich mal, Familie vor Auge führe, dann habe ich das Bild von einer geschlossenen Gemeinschaft. Ja? Okay, ja. So, ja, also in dem Idealbild von Familie habe ich das Bild von einer geschlossenen Gemeinschaft, wo jeder gerne mit den anderen zusammen ist, wo man füreinander einsteht, wo man gemeinsam Sachen anpackt und auch zu Ende oder zum Erfolg bringt, wo man auch gute, intensive Zeiten zusammen erlebt, wo man lacht und glücklich ist. So, und irgendwie merke ich die Kluft oder die Diskrepanz zwischen diesem Idealbild und das, was ich vorher berichtet habe. Also, dass ich so über meine eigene Familie empfinden, tut Margret und auch den Kindern richtig weh. Also, sie wünschen sich, dass ich mich bei ihnen zeige, wie ich bin. Und dass ich gerne mit ihnen zusammen bin. Das ist auch nicht so, dass ich nicht gerne mit ihnen zusammen bin, aber irgendwie ist bei mir so eine gewisse Anspannung da. Und mir ist dann beim Nachdenken über diese ganzen Sachen eingefallen, wenn Willem seine Predigtreihe damit anfängt, die Kraft der Familie zu loben, sozusagen da hervorzuheben, ja, und dass bei mir was ganz anderes rauskommt, dann stimmt vielleicht etwas nicht mit meiner Vorstellung von Familien oder mit dem, was ich abgespeichert habe auch. Also habe ich die bisherigen Erfahrungen vielleicht falsch interpretiert, also mit der falschen Brille angeschaut, weil ich falsche Erwartungen habe. oder da etwas suche, was nicht zu finden ist. Und das wollte ich herausfinden. Und deswegen habe ich den Begriff Familie etwas vertieft. Das sehr hilfreich war ein Hinweis von Margret. Ja, was ist eigentlich die Definition? Ja, also wie wird Familie denn definiert? Dann geht man erstmal zum Duden. Duden sagt zu Familie, es gibt verschiedene Punkte, aber der erste Punkt ist Lebensgemeinschaft, bestehend aus einem Elternpaar oder einem Elternteil und mindestens einem Kind. Es gibt einen zweiten Unterpunkt, es ist Gruppe aller miteinander blutsverwandten Personen, also Sippe sozusagen. Das ist das Thema Familie so in größerem Umfang. Diese Definitionen, dachte mir, naja, also es ist ungefähr das, was ich auch gesagt hätte, das ist sehr knapp gehalten. Und das sagt ja nichts über Lachen und Weinen, Entspannung oder Anspannung, Zusammenhalt oder Zwietracht. Wenn man ein bisschen mehr über Definitionen oder Ausarbeitungen wissen will, geht man heutzutage auf Wikipedia. Habe ich da auch geschaut. Da ist die Definition von Familie etwas ausführlicher. Da steht, Lebensgemeinschaft, begründet durch Partnerschaft, Heirat, Lebenspartnerschaft, Adoption oder Abstammung, bestehend meist aus Eltern oder Erziehungsberechtigten sowie Kindern, gelegentlich erweitert durch weitere, mitunter auch im selben Haushalt lebende Verwandte oder Lebensgefährten. Die Familie beruht im Wesentlichen auf Verwandtschaftsbeziehungen. So, das ist schon ein bisschen ausführlicher als Definition. Also das lässt deutlich mehr Platz für die Zusammensetzung der Familie. Aber über den Inhalt sagt es da in der Definition nicht viel. Es kam aber dann noch einen ganzen Abschnitt, es gibt sehr viel in Wikipedia über Familie, über die Funktionen der Familie. Ja, und da werden drei Hauptfunktionen aufgeführt. Die erste Funktion ist eine sozialisierende Funktion, die in der Erleichterung der Sozialisation und in der Formierung von Motivationen und Fähigkeiten von Heranwachsenden besteht. Also, es ist noch sehr kompliziert als Erklärung. Also der Satz, der danach kommt, macht es etwas klarer. Die Familie bildet ein erstes dichtes soziales Netzwerk. Sie ist sozialer Raum für Geborgenheit, Wachstum und Entwicklung. Also diese soziale Funktion von der Familie ist im Grunde uns ein erstes Netzwerk, also die ersten Beziehungen aufzubauen und uns da einen Raum zu geben, für Wechselwirkung mit anderen und auch für Wachstum und Entwicklung. Dann gibt es daneben noch eine wirtschaftliche Funktion. Also die Familie erbringt Schutz und Fürsorge, auch materielle Fürsorge für Kinder, aber auch für kranke und alte Familienangehörige. Die Familie ernährt, kleidet und behaust sie. Dann kommt später auch noch ein Punkt, die Freizeit- und Erholungsfunktion ist eine moderne Variante der Wirtschaftsfunktion. Sie umfasst Basisleistungen zur Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit der Familienmitglieder und die Bereitstellung von Erholungsmöglichkeiten. Also da in dieser Aufzählung oder in dieser Darstellung ist dann diese Erholungsfunktion dann schon so eine Art Extra oder ein Sahnehäubchen drauf. Ja. Dann die dritte Grundfunktion von der Familie ist eine politische Funktion. Da war ich sehr überrascht, das zu lesen. Und dann sagen sie, das ist zunächst eine verortender ist, also das definiert im Grunde den Platz in der Gesellschaft. Also die für in der Familie geborene Kinder erbringt die Familie eine legitime Platzierung in der Gesellschaft. Die Familie definiert sozusagen, wer ich bin. Also mir hat es sehr geholfen zu lesen, was in der Familie zu finden sein soll. Also, oder was die Funktionen sind. Schutz, Fürsorge, Geborgenheit, Raum für Wachstum und Entwicklung der Potenziale, sowie eine Definition meines Platzes in der Gesellschaft. Also Lachen, Spaß, Entspannung haben sicher auch ihren Platz hier und sind zweifellos erstrebenswert, aber sie sind so zu sehen nicht der Hauptfokus. Also das geht nicht primär darum. Ja? Sie kommen als extra dazu sozusagen. Und als ich dann diese drei Funktionen gesehen habe, hat es mich interessiert zu sehen, ja, wie definiert Gott das denn? Finde ich das auch? Und ich zeige jetzt in der Predigt, dass wir sehen in der Schrift, dass Gott für alle drei Funktionen dieser Familie in seinem Reich sorgt. So. Also ich gehe erstmal auf diese soziale Funktion ein, also die soziale Geborgenheit. Es gibt erstmal den Punkt, sage ich mal, dieses Netzwerk, dieses du bist nicht alleine. Das ist dieses Geborgensein, nicht alleine. So, dafür schlagen wir auf erstmal in 1. Mose 28, Vers 15. 1. Mose 28, Vers 15. Da spricht Gott zu Jakob, also zu, der später zu Israel umbenannt wird, während er einen Traum hat. Und da sagt Gott zu ihm, ich lese hier aus der Hoffnung für alle Übersetzung: Du wirst sehen, ich stehe dir bei. Ich behüte dich, wo du auch hingehst. Und bring dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Also Gott, also ja, du wirst sehen, ich stehe dir bei. Und dieses Versprechen sehen wir auch in Jesus, wenn wir in Matthäus 28, Matthäus 28, ich lese den Vers 18 und dann das Ende vom Vers 20. Matthäus 28, so, in Vers 18, Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und dann am Ende von Vers 20 sagt er, und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Also dieses Zuspruch, du bist nicht alleine, also ich bin bei dir, ja, sagt Jesus. Und er sagt aber kurz davor, wer er ist. Also es ist nicht irgendjemand, der mit mir ist, sondern das ist Jesus, dem ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben worden. Also ich habe jemanden an meiner Seite, der wirklich Schutz und Geborgenheit geben kann. Ja, er hat alle Macht. Also das ist ja mal ein Versprechen, sage ich mal. Das ist wirklich, also ist großartig. Dann in diese soziale Funktion haben wir auch den Punkt von Wachstum und Entwicklung. Ich habe das zusammengefasst auf, also nicht nur du bist nicht alleine, sondern du hast Zukunft. Ja. Und Gott hat unsere Entwicklung im Sinne. Wenn wir wieder ins Alte Testament gehen, in Jeremia, Kapitel 29, Vers 11, Jeremia 29, Vers 11, da spricht Gott, damals über sein Volk im Exil, aber wir sind Gottes Volk heutzutage noch, und er sagt, Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken für euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Also Gott verspricht uns, dass er uns eine Zukunft gibt. Bei ihm haben wir Hoffnung, haben wir Zukunft. Er verspricht und wünscht sich auch Wachstum im Glauben, im Erkenntnis seines Wesens und in der Liebe. Also in Epheser, Kapitel 4. Ab Vers 11, Epheser 4, ab Vers 11. Ich lese da hier aus der Neue Genfer Übersetzung. Und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten und Verkündiger der rettenden Botschaft, genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Durch ihn ist der Leib fest zusammengefügt, denn er verbindet die Körperteile durch die verschiedenen Gelenke miteinander. Jeder einzelne Teil leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut durch die Liebe. Die Stelle mündige Christen, es steht da, wir sollen zu mündigen Christen heranreifen. Hat mich an ein Gespräch erinnert, das ich vor kurzem mit Stefan hatte. Und er fragte mich, was ich denn mit dem Begriff Sohnschaft verbinde. Und ich stellte fest, dass ich mit Sohn vielmehr das Bild eines erwachsenen Sohnes verbinde, als das eines Kleinkindes. Und das ist es, was wir hier auch sehen. Also Gott möchte uns zu mündigen Christen heranwachsen lassen. Zu geistlich erwachsenen Söhnen und Töchtern. Gewissermaßen auf Augenhöhe mit ihm. Also wenn ich Augenhöhe meine, ist natürlich nicht, was Weisheit und Macht und Erkenntnis angeht, aber auf Augenhöhe, was Liebe und Beziehungsfähigkeit angeht. Also das wünscht sich Gott, dass er dann ja, eine reife Beziehung mit uns hat. Ja. Trotzdem weiterhin Vater-Kind, ja, Vater-Sohn oder Vater-Tochter, aber auf also erwachsene Beziehung. Gott verspricht uns auch Wachstum in der Gnade. Ihr braucht da nicht aufschlagen, aber ich lese den kurzen Vers in 2. Petrus 3, Vers 18. Da steht, lebt immer mehr aus der Gnade unseres Herrn und Retters Jesus Christus und lernt ihn immer tiefer erkennen. Ihm gehört die Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Also wir sehen, dass Gott in seiner Familie für diese soziale Funktion sorgt. Ja, also wir sind nicht alleine und er sorgt sich darum, dass wir wachsen können, dass wir Zukunft haben, dass wir im Glauben, in Erkenntnis von Jesus wachsen, in der Liebe wachsen, in der Gnade wachsen. Dann die zweite Funktion ist diese Funktion von Schutz und materielle Fürsorge, also oder Fürsorge für die Bedürfnisse. Ja, ich kümmere mich um dich, habe ich das betitelt. Und es wird, denke ich, niemand überraschen, wenn ich auf Matthäus 6 aufschlage. Matthäus 6, Vers 31. Ich habe jetzt eine andere Übersetzung ausgesucht, damit die Worte ein bisschen anders klingen. Matthäus 6, Vers 31 bis 33. Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben und was werden wir trinken, was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Dieses Versprechen hatte Gott auch schon mal im Alten Testament, im Propheten Maleachi zum Beispiel, Kapitel 3, Vers 10. Ihr braucht hier nicht aufschlagen, ich lese einfach mal vor. Da hatte Gott auch schon gesagt, bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei. Und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Also Gott sagt schon, er kümmert sich um uns. Mit dem kleinen Nebensatz, also wenn du mich aber machen lässt, ja, also wenn du dich natürlich selber um dich kümmerst, dann ja, im Grunde haben wir es selber in die Hand genommen und dann lassen wir auch Gott keinen Raum, um das zu tun. Und dass Gott das kann, ja, und uns mit dem Materiellen versorgen, wo wir vielleicht da gar keine Ahnung haben, wie soll das gehen, das zeigt er in den Evangelien. Wir kennen dann die Stellen von der wundersamen Brotvermehrung, wo auch die Jünger da fragen, wo soll man das Brot herkriegen für so viele Leute und wo Jesus, ja, also unmissverständlich zeigt, das ist nicht das Problem für ihn. Ja? Also Gott ist der Gott, der diese ganze Welt geschaffen hat aus dem Nichts. Und ja, also die materiellen Bedürfnisse stillen, das ist für ihn kein Problem. Er verspricht aber auch, sich um die anderen Sorgen und Bedürfnisse zu kümmern. In 1. Petrus 5, Vers 7. Steht da. Und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Man könnte natürlich sagen, naja, im Grunde ist es die gleiche Aussage wie vorher, aber vorher ging es eher um die materiellen Bedürfnisse, trinken, essen, anziehen, diese Sachen. In 1. Petrus 5, 4, Vers 7, das sind auch alle andere Sorgen. Wenn wir irgendwie Sorgen haben über ja, Beziehung zu anderen, wie geht es weiter hier in der Freundschaft, oder man macht sich Sorgen, etwas anzusprechen oder über sein Herz etwas sehen zu können, wo man nicht weiterkommt. Also da sind eher, wo ich sage, das ist auch mit drin, das ist inklusiver. Ja? Alle Sorgen, egal welcher Art, Gott kümmert sich drum. Und zum Schluss eine sehr schöne Stelle auch im Propheten Jesaja, die, finde ich, Gottes Herz für uns wunderbar beschreibt. In Jesaja 46, die Verse 3 und 4. Jesaja 46, Verse 3 und 4. Da spricht Gott zum Volk Israel, hört mir zu, ihr Nachkommen von Jakob, alle, die ihr von Israel noch übrig seid. Von Anfang an habe ich euch getragen, seit eurer Geburt sorge ich für euch. Ich bleibe derselbe. Ich werde euch tragen bis ins hohe Alter, bis ihr grau werdet. Ich, der Herr, habe es bisher getan und ich werde euch auch in Zukunft tragen und retten. Also die Stelle bewegt mich auch sehr, zu sagen, ja, ich werde nicht müde, das zu tun, sagt Gott, ich werde es weiterhin tun, bis ihr grau werdet. Also ja, das wird nicht aufhören. So, das war der zweite Punkt vor Gott, wo wir sehen, Gott kümmert sich um uns. In seiner Familie, Gott kümmert sich Gott um die Seinen. Und dann war die dritte Funktion von der Familie, diesen Platz in der Gesellschaft oder diese Identität zu definieren. Und da sagt Gott eindeutig, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Wir lesen dazu dann noch zwei Stellen. In Johannes 1, Vers 12. All denen jedoch, die ihn aufnahmen, also Jesus, und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Also das ist also, wir werden Gottes Kinder, also, aber in meinen Augen natürlich am Anfang, sage ich mal, als junge Christen oder als junge Menschen auch vielleicht eher in einer noch eher Kleinkindvater-Beziehung, aber im Laufe unseres Glaubenslebens werden wir immer mehr zu reiferen Christen und da werden wir zu erwachsenen Söhnen und Töchtern. Und im Römer 8 geht Paulus auch darauf ein, Römer 8, Vers 16. Vers 16 und 17 in Römer 8. Hier lese ich aus der guten Nachricht Übersetzung. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Und das heißt, wir bekommen Teil am unvergänglichen Leben des Vaters, genauso wie Christus und zusammen mit ihm. Wie wir mit Christus leiden, sollen wir auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Und also Zeuge dafür, dass wir Gottes Kinder sind, ist der Geist, den Gott in uns wohnen lässt. Also, und ja, ich sag mal, also wenn du natürlich Sohn oder Tochter von einer in einer normalen Familie, ich sag mal, eine Familie wie jede andere Familie auch, sage ich mal, ja, dann hat das vielleicht nicht unbedingt diese ganz klar definierende Platz oder in der Gesellschaft oder das definiert dich vielleicht nicht ganz so klar, ja. Gut, du bist also, oder früher, sage ich mal, im Dorf, dann warst du der Sohn vom Bäcker oder der Sohn vom Hufschmied oder die Tochter ja, vom Schmied oder vom Bürgermeister. Aber hier, wir sind Söhne und Töchter Gottes, also wir sind Söhne und Töchter des Königs. Und ich denke, wir können heutzutage immer noch nachvollziehen, das definiert schon irgendwie, welchen Platz du hast und wer du bist. Also das gibt dir einen Wert. Also wir sind Kinder Gottes. Und so wie die Schrift auch sagt, genauso wie wir mit Jesus leiden, werden wir auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Also das gibt uns durch Adoption zwar, aber einen unglaublichen Platz. So, das war die dritte Funktion, also diese Definition von dem, wer wir sind. Und das erfüllt Gott auch. Und liebe Geschwister, also diese Predigt habe ich, ich muss sagen, zuallererst für mich geschrieben. Also wenn ich aber jetzt zu diesen Stellen dann Gottes Herz und seinen Plan für seine Familie sehe, erkenne ich, dass die Bilder, die in mir hochkommen über Familie, zum Teil auf Lügen gebaut sind und zum Teil auch auf falsche Erwartungen. Also ich habe nicht das Richtige geglaubt und ich habe auch die falsche Brille aufgehabt und entsprechend dann kommen solche Gefühle, wie ich am Anfang beschrieben habe. Ich möchte diese Bilder in mir durch die wahren Bilder ersetzen. Und die Lügen durch entsprechende Wahrheiten aus der Schrift entweder erwidern oder korrigieren, weil Satan manchmal die Lüge nicht als glatte Lüge zeigt, sondern einfach nur ein klein wenig verzerrt. Ja? Nur genug, dass wir vom Weg abkommen, aber es ist noch ziemlich nah an der Wahrheit. Dann muss man manchmal das Bild nur etwas korrigieren. Ja? Es ist ein Prozess und ich bin lange noch nicht am Ziel. Also das merke ich. Daher bin ich auch sehr dankbar dann für Gespräche mit euch, für Bibelstellen, die euch helfen. Vielleicht helfen sie mir auch. Und auch für eure Geschichten und Kämpfe. Das, was bei mir hochkommt mit dem Thema Familie, ist sicherlich so zum einen sicherlich kein Einzelfall, dass Sachen hochkommen, aber jeder hat seine Erfahrungen gemacht. Ich könnte mir vorstellen, es gibt Sachen, die weniger problematisch sind. Es gibt sicherlich auch viel schlimmere Sachen auch, je nachdem, was ihr für Erfahrungen hattet. Und ich würde dann auch gerne einfach mal von euch eure Kämpfen mal erfahren. Einfach damit wir wissen, wir sind hier in diesem Prozess und in diesem so Versuch, da halt so wirklich Gottes Familie zusammen aufzubauen und uns da so unseren Platz zu finden und da gerne zu sein. Da sind wir nicht alleine. Wir kämpfen diesen Kampf zusammen. Wir gehen zusammen durch diesen Prozess durch. Also ich höre gerne von dem, was euch inspiriert und womit ihr Mühe habt. Dass wir einfach mal uns allen bewusst ist, das machen wir zusammen. Genau. Und ja, Gott sei die Ehre, dass er seine Familie so gestalten hat, dass wir sehen, er sorgt für alle Sachen, die wir in einer Familie brauchen. Und ja, ich bete, dass wir ihm vertrauen und weiter in diese Familie wachsen. Amen.